Das Thema aufeinander abgestimmte Oberflächen, sagen Sie gerade.
Also ich würde dich darum bitten, dass wir diese Diskussion so jetzt nicht führen. Das hilft uns so nicht weiter.
Dieses Thema aufeinander abgestimmte Oberflächen haben Sie gerade in dem Bild schon gesehen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig noch, diese Materialität, dass die sozusagen von Hauswand zu Hauswand hat man natürlich, wenn ich über taktile Leitsysteme und so weiter nachdenke, unterbrochen. Aber grundsätzlich gibt es ein einheitliches Erscheinungsbild. Das sieht man hier auf dem Foto vielleicht, wo man einfach nochmal erkennen kann, sowohl die Fahrbahn als auch die Seitenräume haben im Prinzip von der Farbgebung her das gleiche Erscheinungsbild, also die gleiche Farbe. Und nur die Formate sind teilweise anders. Im Fahrbahnbereich habe ich auch Stärken. Und wichtig ist auch immer noch, was man mit der Rinne macht. Ob man die Rinne jetzt in dem Farbton sozusagen macht wie die Seitenräume oder nicht. Aber idealerweise ist es hier so, es ist so gemacht, wie es hier auf diesem Bild dargestellt ist. Den Verzicht auf Beschilderung und Markierung hatte ich angesprochen. Aber im Gegensatz zu dem, was die reine Shared-Space-Lehre sagt, können wir nur sagen, weitgehend Verzicht. Deswegen sagt dieses Regelwerk, was ich eben auch kurz erläutert habe, überall dort, wo ihr sowas macht, also Anwendung des Shared-Space-Gedankens, Begegnungszone, bitte entweder verkehrsberuhigter Bereich, aber eigentlich nicht gut, besser ist eigentlich 20-Zone. So, und dieses 20-Zone ist etwas, was wir jetzt auch als Büro planerisch verstärkt auch einsetzen und eigentlich auch mit relativ viel Erfolg. 20-Zone bedeutet im Gegensatz zu 30-Zone nochmal eine ganz entscheidende Reduzierung, die das Queren der Fahrbahn, egal ob jetzt mit oder ohne Sehbehinderung, trotzdem noch oder deutlich letztendlich erleichtert. Hier nochmal so ein Beispiel, wo Sie auch sehen können, wie sich diese abgestimmte Materialweise und diese einheitliche Gestaltung deutlich macht. Hier ist so ein Bereich, Sie erkennen das im Hintergrund, da ist das Schild verkehrsberuhigter Bereich, also das Zeichen 325/2026 Straßenverkehrsordnung aufgestellt, was eigentlich, wie gesagt, nur für Wohngebiete gilt, was aber viele Städte trotzdem im Bereich von Hauptverkehrsstraßen einsetzen, um beispielsweise eben bewusst diesen Fußgängervorrang dann auch dort zu haben in diesem Straßenraum. Und das ist eben etwas, was nur mit diesem Schild bei uns geht. Wie gesagt, die Schweizer und Österreicher haben sich dafür ein neues Schild überlegt. So, das Thema Verzicht auf Parken hatte ich schon angesprochen. Weitgehender Verzicht auf Parken ist ganz, ganz wichtig. Und da reden wir uns mehr als den Mund fusselig, wenn wir dieses Thema immer in den Kommunen bearbeiten. Und insbesondere mit den Geschäftsleuten, die sagen, wenn der eine Stellplatz wegkommt, dann ist mein Geschäft, die Existenz ist hin, kaputt, geht nicht mehr. Und da klar zu machen, dass ich durch diese andere Gestaltqualität, die ich in den Straßenräumen letztendlich bringe, viel mehr Leute auch da habe, die da lieber rumlaufen, flanieren möchten und dieser eine Stellplatz gar nicht so wichtig ist. Aber es ist ganz wichtig, bedauerlicherweise ist es so, das sieht man auf diesem Bild, dass man dann, wenn man diese Räume so gestaltet, in dieser ebenen Form, in dieser, mit der Materialwahl, dass natürlich die Leute denken, ach, da kann ich ja mal überall parken. Gibt keine Regeln, ist ja Shared Space und dann stellt sich halt überall hin. Und deswegen muss man natürlich bedauerlicherweise öfter mal zu solchen Lösungen greifen, wie man das hier auf diesem Foto sieht, also dass man irgendwo Poller aufstellt oder Blumenkübel oder wie auch immer, damit nicht doch die Autofahrer, weil die sind ja gnadenlos, die stellen sich ja überall hin. Und das ist da so ein bisschen die Krux, weil das ganze Prinzip, auch das, was wir bei uns machen können, funktioniert wirklich nur mit möglichst wenig Parken. Wichtig ist, also für uns als Beruf und als Planer ist es wichtig, alle, die in diesen Straßenräumen sich bewegen, mitzunehmen auf der Entwicklung eines solchen Gestaltungsprinzips, einer solchen Betriebsphilosophie. Dadurch sind viele Runden, viele Bürgerbeteiligungen, Workshops und alles möglich, an der auch immer die regionalen Verbände der Sehbehinderten und die lokalen Verbände teilnehmen. Das ist für uns sehr wichtig. Also wir haben eigentlich kein Projekt bisher umgesetzt, wo da eine entsprechende Zusammenarbeit nicht stattgefunden hat. Und wie gesagt, ich zeige gleich noch ein Beispiel dazu. Es gibt da diese Abbildung in diesem Regelwerk, die Abbildung ist vier geteilt, also ist Schritt A, B, C und D. Schritt A, da fängst du an. Das ist oft so die Situation, mit der du heute sich auseinanderzusetzen hast, wenn du Straßen Knotenpunkte versuchst neu zu beplanen. Das ist so dieses klassische Straßenprofil. Also es gibt Abbiegespuren, es gibt Hochborde, es gibt Ampelanlagen, all diese Dinge. Und dann machst du den nächsten Schritt zu Schritt B. Das ist dann oft die Lösung, wir machen aus diesem Knotenpunkt, der eine Ampelanlage hat, einen Kreisverkehr. Das ist so oft so der erste Schritt. Aber der Kreisverkehr ist ja immer noch eine verkehrstechnische Lösung, die auch Regeln hat und Regeln braucht. Und dann gibt es das kleine Bild C, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehen will, dann versuche ich diese Kreisverkehrsgeschichte noch ein bisschen aufzulösen. Und wenn ich dann noch ein bisschen weitergehe, dann bin ich rechts unten bei D, dann ist es so, dann komme ich zu diesem Platzcharakter im Straßenraum. Das ist das, was Sie auf dem ganz ersten Video auch gesehen haben. Dann komme ich dahin, dass ich sozusagen eine Fläche, dass diese auflöse, diese Grenzen zwischen Straßenraum und Seitenraum und Gehweg und Radweg, sondern irgendwo hinkomme, ich habe eine Fläche für alle, auf der sie sich dann letztendlich auch vertragen müssen. Also das gibt dieses Regelwerk einem an die Hand und wir machen das gelegentlich so, das zeige ich noch ein kurzes Beispiel, dass wir so Visualisierung machen, das heißt, mal übertragen auf dieses Beispiel, ist das jetzt so eine Lösung, was Sie hier sehen auf dem Foto, eine Ampelkreuzung klassischer Art, wie man sich das so vorstellt mit Furten und mit Ampelmasten und so weiter und so fort. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir zunächst mal Schritt 1, machen wir so eine Visualisierung. Das heißt, wir machen aus so einer Ampelkreuzung in einer Visualisierung, was dieses Bild jetzt zeigt, machen wir schon mal diese Ampeln weg und es entsteht so eine Art von, ja, es ist ein Kreisverkehr, also eine Lösung, die schon mal wesentlich verträglicher ist. Und wo man sich auch vorstellt, dass man vielleicht mit einem anderen Verkehrsverhalten in diesen Bereichen dann zurechtkommt. Und dann der nächste Schritt, noch eine Stufe weiter, dann analog diesen Schritten A, B, C, D des Regelwerkes, versucht man eine platzartigen Charakter zu erzeugen, der letztendlich auch dann nach sich zieht, dass ein anderes Verkehrsverhalten provoziert wird. Aber wie gesagt, immer nur dann machbar und dann, wenn das ein Bereich ist, der städtebaulich plausibel ist und wo ich Fußgänger und Radfahrer habe. Wo ich auch Rollatoren habe, wo ich auch Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte habe, wo ich alles habe. Und wo das sozusagen in einem entsprechenden Miteinander auch funktioniert. Jetzt komme ich zu einem Beispiel, das haben wir im letzten Jahr fertig gebaut, was eigentlich zusammen auch mit Sehbehinderten, Rollstuhlfahrern, das ist am Ort Bad Rothenfelde, da sind unter anderem ist dort eine Augenklinik. Und mit denen hatten wir engen Kontakt bei der, wie wir das jetzt so machen, weil da war ja die Frage, so wie Bohmte wollten wir es nicht mit diesen taktilen Streifen. Wir wollten es irgendwie anders machen mit Kontrasten und Aufmerksamkeitsfeldern, also so ein bisschen abgewandelt. Sicherlich auch immer vor dem Hintergrund, dass da immer so ein Spannungsfeld ist zwischen Gestaltung und Funktionalität und so weiter. Und haben das dann letztendlich auch umgestaltet und so sah die Situation vorher aus in diesem Straßenraum. Also ist eine Hauptverkehrsstraße mit knapp 8000 Fahrzeugen am Tag, aber eben, gut, einerseits ein bisschen abgängig, das sieht man auf diesem Foto, auf der anderen Seite eben diese klassische Aufteilung mit Hochbord, mit Parkbuchten, wo so diese Borde so rumlaufen. Und dann haben wir zunächst mal einen Plan gemacht und der Plan, weil das ist immer so ganz wichtig, dass man mit der entsprechenden Plandarstellung schon mal versucht, nahe zu bringen, dass man hinterher auch eine andere Form von Verkehr in diesem Bereich hat. So, und das ist dieser Plan, den wir so gemacht haben, wo man eben sieht, dass dieses Thema Straße schon so ein bisschen aufgelöst wird. Es ist zwar noch zu erkennen, dass die Straße irgendwo mittendurch läuft, aber man erkennt auch, dass diese Verbindung, die Verknüpfung der Seitenräume miteinander im Fokus steht. Also, dass man das will, dass man einfach will, dieses Zusammengehören der einen Seite mit der anderen Seite. Und was letztendlich dahinter steckt, ist natürlich, dass man das entsprechende linienhafte Queren, und wer weiß nicht, ob jemand Bad Rothenfelde kennt, da gibt es ja viele auch Ältere, die da sich im Straßenraum bewegen, weil sie da zur Kur sind oder wie auch immer. Und wie gesagt, es gibt also viele, die durchaus, wo man sagt, eigentlich passt sowas doch nicht, weil die brauchen doch ihren sicheren Raum, ihren sicheren Gehweg, ihren Zebrastreifen. Und in diesem Bereich, den wir umgestaltet haben, waren 3 Zebrastreifen, die sind heute weg. Und das ist etwas, was sehr, 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 sehr schwierig war. Beispielsweise, ich hatte Diskussionen mit Müttern, die gesagt haben, Mensch, mein Kind, dem habe ich doch einen Schulweg eingeimpft. Da lang, da lang, da lang, da über den Zebrastreifen und dann weiter so. Und der Zebrastreifen ist weg, das geht doch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, geht, weil es ist ein Straßenraum, der letztendlich eine andere Qualität, einen anderen Charakter hat. Da kann das Kind überall rüberlaufen, es passiert ihm nichts. Und da haben die natürlich, gesagt, das ist ja jetzt auch ihre Reaktion. Und damit wäre ich auch durchaus bei der Botschaft zu ihrer Frage. Die Reaktion kenne ich, aber es ist tatsächlich, ich zeige gleich auch noch ein kurzes Video. Man kann da wirklich loslaufen, wenn man will. Ich habe am Montag haben wir eine Exkursion gemacht dorthin. Mit Kommunalvertretern, mit Sehbehinderten, mit Rollstuhlfahrern. Die waren total begeistert. Die Rollstuhlfahrer sind... ja, kann ich kurz...
Zu diesem Punkt muss ich mich mal eben kurz äußern, weil ich erstens die Örtlichkeit kenne und zweitens auch den Vorgang der Planung. Das Planungsbüro Haller ist ja da richtig tätig geworden und wir haben natürlich von unserer örtlichen Organisation auch alles in die Wege leiten wollen und versucht, auch mit der Verwaltung in Bad Rothenfelde da zu einer Lösung zu kommen. Aber wir sind leider da auf Widerstand gestoßen und die Örtlichkeit, so wie sie gerade beschrieben wird, ist für Blinde oder Sehbehinderte, die jetzt auch vor allen Dingen keine Lichtwahrnehmung mehr haben, unbegehbar. Das ist eine sehr vielbefahrene Straße, da läuft Busverkehr. Und es ist einfach schade, dass gerade in diesem Ort Bad Rothenfelde, wo auch Kurbetrieb ist, wo viele auswärtige Leute sich aufhalten, um Kuren durchzuführen und auch natürlich beeinträchtigt sind, da einfach diese Schwierigkeiten haben. Und ich bedauere es unheimlich, dass es in Rothenfelde diesen Widerstand gegeben hat. Den haben wir bei anderen Kommunen nicht. Tut mir leid, dass ich das jetzt sage.
Ja, stimmt. Aber... ich glaube, es handelt sich bei der Straße, die Sie meinen, um eine andere Straße. Weil die Straße, die ich meine, die ist erst seit 5 Monaten fertig. Und da ist es anders. Ich kann auch mal ein paar Bilder zeigen dafür. Also so sieht die Straße heute aus. Das ist der Bereich an der Bushaltestelle. Dann sehen Sie hier, das ist jetzt... Ja. Das ist jetzt, das Bild hier ist jetzt von der Eröffnung. Deswegen war da die Straße gesperrt und deswegen auch so viele Fußgänger auf der Straße. Und man erkennt hier also die Gestaltung des Straßenraumes, also die Materialität, wobei wir sie erkennen auch hier links eine Parkfläche, also ein Parkplatz, der in etwas dunklerem Material eingefügt ist. Und was man andeuten kann, aber ich mache mal ein Bild weiter, dann sieht man das besser, dieses Thema Leitsystem basiert eigentlich auf unterschiedlichen, also taktiles Leitsystem basiert auf unterschiedlichen Ansätzen. Einmal basiert es auf das, was wir auch gerade schon gehört haben, sozusagen das Leiten aufgrund Kontrast, aufgrund von einer unterschiedlichen Oberfläche. Also wir haben dieses Naturstein-Kleinpflaster entsprechend an den Häuserkanten massiv in einer gewissen Breite verlegt und dann gibt es immer wieder diese Hinführung zum Queren der Straße über auch in entsprechendem Kontrast gehaltenen Materialien, also unterschiedlichen Pflasterstreifen. Und das ist etwas, ich glaube, das kennen Sie, glaube ich, noch nicht. Also da bin ich mir relativ sicher, weil das ist erst, wie gesagt, 5 Monate alt. Und das funktioniert nämlich sehr gut und es ist, wie gesagt, mit der örtlichen Augenklinik zusammen entwickelt worden, auch dieses Prinzip. Und es funktioniert. Ich zeige gleich nochmal dazu. Das kann ich überspringen. Also hier, wir haben natürlich immer das Problem, das wurde natürlich auch vorher angesprochen, an diesen Bushaltestellen, die in diesen Bereichen sind. Das zeigt dieses Bild hier, dass man dort natürlich immer mit diesen erhöhten Borden arbeiten muss. Aber trotzdem ist hier auch konsequent die Hinführung zu den Einstiegsbereichen erfolgt. Entscheidend ist hier, dass wir im Gegensatz zu diesem Bumte-Beispiel, was ich vorhin im Bild zeigte, wo wir diesen relativ knalligen, weißen, taktilen Leitstreifen hatten, der schon gestalterisch zumindest so ein bisschen schwierig ist zu integrieren. Hier insofern, aber wie gesagt, auch in Abstimmung oder anders gemacht haben durch dieses helle, graue Kleingranit, was an den Häusern in einem Streifen verlegt ist. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ist auch nicht nur da so erfolgt, sondern auch durchaus in anderen Bereichen. Jetzt zeige ich noch mal ganz kurz dieses Bild, was Sie vorhin schon mal gesehen haben, als Video, damit man auch so ein bisschen diese Funktionalität noch versteht hat. Also es ist jetzt deswegen nicht so viel Autoverkehr, weil es am Sonntagnachmittag aufgenommen ist. Ja. Also hier ist sozusagen in einer Draufsicht zu erkennen, dieser Straßenraum, der nach diesem Prinzip, ich sag mal, in Anlehnung an Shared Space als Begegnungszone ausgestaltet ist. Ja, bitte. Also mit in den Boden eingebrachten jetzt. Also haben wir selber jetzt keine Erfahrung mit, aber ist sicherlich ein Thema, was man. Ja, 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 das, ja, ja, das ist klar. Ach so, ich dachte, Sie meinten die richtige Beleuchtung von unten sozusagen. Nein, 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 nein. Also das ist schon etwas, was wir, also wir grundsätzlich, bevor wir sowas machen, werden immer Musterflächen ausgelegt. Nicht? Das heißt, und dann wird das auch von unterschiedlichen Nutzern, also auch Sehbehinderten, wird das sozusagen getestet vor Ort. Nicht? Also das ist schon erforderlich. Na? Ja, ist ja richtig, aber ich sag mal, auf der einen Seite stehen ja gewisse Gestaltanforderungen, die die Kommunen haben, und die müssen ja letztendlich auch mit diesen Ansprüchen zur Deckung gebracht werden. Und das geht eigentlich, unserer Erfahrung dadurch nur, indem man entsprechende Flächen auslegt, natürlich in einer gewissen Größe, und dann diese Flächen auch mal sozusagen erlebt. Das finden wir eigentlich schon relativ wichtig. Ja. Ja, ist ja auch richtig. Aber wie gesagt, also ich kann ja nur sagen, dass solche Planungen, die von uns erarbeitet werden, dass wir nie den Anspruch haben, wir wissen, wie es geht und machen das jetzt so. Sondern es ist immer so, dass es gibt Arbeitskreise, es gibt Workshops, es gibt verschiedene Beteiligungsverfahren, wo unterschiedliche Leute auch beteiligt sind. Und das Ergebnis einer Gestaltung, und dies ist so, finde ich, so ein klassisches Beispiel, dass das Ergebnis der Gestaltung eines Straßenraums ist immer so ein Kompromiss aus unterschiedlichsten Anforderungen. Und das ist eigentlich, finde ich, so durchaus die richtige Vorgehensweise auch. Naja, das ist ja dieser Bereich, den ich Ihnen gerade erläutert habe, ist ja etwas.
Ich glaube auch,
also dieser Bereich, den ich erläutert habe, ist ausgeschildert als Tempo-20-Zone. Und in dem Moment, wo Sie eine Tempo-20-Zone haben, ausgeschildert, gelten die ganz normalen Regeln auch. Und wenn irgendwas passiert, ist dementsprechend derjenige auch haftbar. Also es ist ja kein. Der Unterschied ist zu also Scherz-Base, was ohne Regeln funktioniert, habe ich versucht zu erläutern, ist es hier etwas mit Regeln. Das heißt, ich habe hier auf Basis der Straßenverkehrsordnung einen Straßenraum sozusagen, der genutzt wird. Und insofern gelten da auch haftungstechnisch genau das, was in anderen Straßenräumen auch gilt.
Ja, aber wenn ich als Blinder nicht sehe, wo die Straße losgeht und ob ich queren kann und dann vom Auto angefahren fahren werde, bin ich sozusagen der Fahrer?
Naja, also meines Erachtens, zumindest ist das die Erfahrung in diesem Straßenraum, erkennen Sie schon, wo Sie queren können, weil Sie haben die Leitführung an den Häusern, die ist da. Und Sie haben immer wieder unterschiedliche Punkte, die auch mit entsprechenden Aufmerksamkeitsfeldern ausgelegt sind, wo Sie queren können. Und wir haben ja auch nicht völlig auf, ich sag mal, eine Kante verzichtet, sondern wir haben ja diese 2 bis 3 Zentimeter im Bereich der Wortführung auch eingehalten.
Also ich habe
Ihnen
interessant hinweisen, dass die Noppen eben Kopfkranken
lassen.
Ja. Aber ich würde mal generell was sagen wollen jetzt im Moment. Ne? Das Thema passt vielleicht nicht eben, aber ich würde es mir gerne zu Ende anhören und danach können wir diskutieren. Denke ich. Das wäre eher dem Redner gegenüber und für uns. Wir können uns das merken, was wir fragen wollen. Und
ja. Ja, schönen Dank. Ja, also mir war schon klar, dass mit diesem Thema das kontrovers hier diskutiert werden würde. Das war, weil das ist ja auch, ich sag mal, zumindest aus unserer planerischen Praxis so ein Alltagsprodukt. Gut, jetzt habe ich noch einen Hinweis, da können Sie jetzt meiner Meinung nach schon ruhig so ein bisschen, das ist auch nicht von uns, da können Sie ruhig ein bisschen, ruhig ein bisschen kontrovers jetzt diskutieren. Aber es zeigt auf der einen Seite die Notwendigkeit, dass man irgendwas machen will. Es gibt nämlich in der Stadt Berlin auch 3 Bereiche, wo man solche Begegnungszonen eingerichtet hat. Ja, und ich will nur kurz um deutlich zu machen, was man versucht, was man vielleicht auch als Versuch lassen sollte, was aber durchaus deutlich macht, dass da ein Handlungsbedarf besteht. Und das ist ja dieses Bereich Maaßenstraße. Hier sieht man den Eingangsbereich mit dem Schild, wobei dieses Schild eben auch, dieses Begegnungszonenschild, was inzwischen ja relativ verbreitet ist, das ist eben so ein bisschen, wenn man das jetzt sieht, was als Straße dahinter entstanden ist, ist schon so ein bisschen zweckentfremdet, finde ich. Weil wenn Sie das mit der Maßnahme vergleichen, die ich gerade kurz versucht habe zu erläutern, dann hat man hier einfach nur den Bestand im Prinzip gelassen. man hat ein bisschen ummarkiert, man hat relativ viele Poller und Würfel und andere Dinge in dem Straßenraum. Auf diesem Bild kann man das sehr schön sehen. Man hat zwar von dem vorhandenen breiten Straßenraum sehr viel Fläche gewonnen, indem man das Parken aus diesem Straßenraum rausgenommen hat. Für mich ist das die größte Tat eigentlich an diesem Projekt, dass man einfach mal gesagt hat, okay, das sind Straßen, dann nehmen wir mal die Autos raus. Und dann hat man aber die Fläche, weil man eben auch kein Geld hatte, das Ganze irgendwie umzugestalten, wie auch immer, hat man diese Fläche sozusagen dann abmarkiert, hat unterschiedliche Zonierungen vorgenommen, hat auch Bänke hingestellt, aber hat sozusagen alles so gelassen. Die Borde sind geblieben. Und die vielen, vielen Hindernisse, die zusätzlich zu den Hindernissen entstanden sind, die sowieso schon da sind in diesem Straßenraum, lassen es eigentlich nicht zu, dass man diesen Bereich Begegnungszone nennen darf. Und das ist, denke ich, aber man sollte schon über solche Sachen sprechen, weil es zeigt, dass irgendwie ein gewisses Interesse oder ein gewisser Wunsch schon da ist, Straßenräume und Straßen so ein bisschen anders zu bekommen. Gut, dann mit den Überquerungsstellen hat man sich viel Mühe gegeben. Man hat natürlich auch ein Leitsystem auf diese vorhandene Gestaltung so ein bisschen draufgesetzt. Aber es ist sehr, sehr unbefriedigend, weil man bewegt sich auch mal abseits dieser Führung. So, jetzt bin ich fast durch. Ich will nur noch ein letztes Beispiel zeigen. Und zwar einfach nur mal, um deutlich zu machen, was dieser Shared-Space-Gedanke letztendlich auch bedeutet. Und um auch deutlich zu machen, dass da vielleicht, ich weiß nicht, für Sie vielleicht doch so eine Chance darin besteht, dass Verkehr irgendwie anders funktioniert, dass sozusagen, also mir ist das manchmal ein bisschen viel, auch wenn ich gestern diese Vorträge mit Apps und hier und da und dort und auch, Herr Böhnke, müssen wir ja auch alles berücksichtigen, was Sie machen, aber wäre es nicht vielleicht auch schön, man könnte sich in Straßenräumen so bewegen, dass man nicht, das betrifft nicht nur die Sehbehinderten und Blinden, das betrifft auch die ganz Normalen, die Kinder. Das ist völlig, völlig, völlig klar. Warum kann man sich nicht bewegen können in so einem Straßenraum, ohne ständig die Gefahr haben müssen, angefahren zu werden? Oder dass man weiß, egal, wenn ich loslaufe und die Geschwindigkeit der Autofahrer ist eben so, dass jeder garantiert so viel Zeit hat zum Anhalten, dass mir nichts passieren kann. Also dass aus diesem Unsicher ist sicher wirklich so eine Philosophie wird, die so viele Regeln und so viele Dinge und Apps vielleicht auch gar nicht notwendig macht. Also das ist nur so eine Überlegung. Aber dazu vielleicht ein letztes nur noch. Auf diesem Bild, das hat jetzt mit Shared Space nicht so richtig was, aber so ein bisschen vielleicht doch zu tun, ist es auch ein Bild außerorts. Und zwar zeigt dieses Bild eine versetzte Kreuzung von vier Straßen. Aus den Niederlanden. Und an dieser versetzten Kreuzung aus vier Straßen sind Berge von Unfällen passiert. Und man hat dies versucht und das versucht. Hier eine Ampel, da eine Führung, da eine Bremse, da alles Mögliche. Und hat gesagt, irgendwann haben sie gesagt, die Niederländer sind ja Shared Space Land, die haben gesagt, da haben wir jetzt keine Lust mehr, wir machen da jetzt einfach eine große Fläche hin zwischen diesen vier einmündenden Straßen und dann sollen sie sehen, wie sie zurechtkommen. Und das haben sie gemacht und ich zeige beim nächsten Bild ein kleines Video. Und seitdem passiert da nichts mehr auf dieser Fläche. Nicht? Das heißt, ich habe sozusagen aus Verzweiflung, habe ich gesagt, die Straßen habe ich gekappt, habe zwischen die Straßen eine große Fläche gelegt und habe dann gesagt, so, dann fahren die alle da drauf und jetzt müssen sie gucken, wie sie da rüberkommen, da wo sie hinwollen. Und es ist ja eben spannend, finde ich, das Ergebnis, dass man durch sowas, also durch so eine Unsicherheit letztendlich sozusagen so eine Sicherheit erzeugt. Und deswegen, das ist auch meine letzte Folie, zu Anfang sagte ich, unsicher ist sicher, deswegen schließen möchte ich mit sicher ist unsicher. Und das ist jetzt etwas, wo ich denke, ja, werden wir sicher jetzt kontrovers diskutieren, aber ich glaube, könnte eine Hilfe sein, auch für Sie, sich in Straßenräumen zu bewegen. Ja, schönen Dank.
Herr Janssen, vielen Dank.
Vielleicht eine Bemerkung ganz zu Anfang. Shared Space ist eine wunderschöne Sache, wenn sich alle dran halten. Wir haben damals mit Mondermann gesprochen. Mondermann hat gesagt, ihr könnt im Prinzip alles machen, bloß ihr müsst ein Prinzip einhalten, dass wirklich alle das erkennen. Und das ist, glaube ich, das, was der Redner auch sehr stark betont hat, dass alle das Prinzip erkennen. Und da scheitert. Wir haben, als wir damals dieses Shared Space Symposium gemacht haben vom Blinden- und Sehbehindertenverband, haben wir gesagt, wir verhandeln auch mal mit der STVO, das heißt mit dem Verkehrsministerium, und haben gesagt, Shared Space in Deutschland wird wahrscheinlich nur funktionieren, wenn wir eine eindeutige Regelung haben, Fußgänger haben Vorfahrt in solchen oder Vorrang in solchen Straßen. Und das ist auch das, wo es in der Schweiz, wo es in Österreich, wo es in Frankreich, in all diesen Ländern wirklich funktioniert. Wir waren in Holland und haben Shared Space Flächen beobachtet, sind dort rumgelaufen. Ich bin auch in Flächen rumgelaufen, die normalen Straßenverkehr waren oder die Straßenverkehr waren und die auch dort nicht als Shared Space ausgezeichnet wurden. Und siehe da, die Autofahrer haben auch dort gehalten. Bloß da gibt es eine Regel, wenn jemand mit einem weißen Stock in der Gegend aufkreuzt, dann hat der Autofahrer zu halten. Und diese Regel, solange solche Regeln auch bei uns nicht durchsetzbar sind, da können wir reden, was für Shared Space ist oder nicht.
Ich würde mit Blick auf die Uhr sagen, die Message ist angekommen.
Ja, da ist das ein Problem. Okay, danke.
Eine Frage? Herr Kalisch, noch eine Frage?
Ja, und Herr Schabach wird dann das abschließende...
Ach so, dann würde ich jetzt Frau Pilz.
Ja, vielen Dank. Mich würde nur kurz interessieren, Sie haben ja die Geschwindigkeitsbegrenzungen genannt. Wir haben ja gestern einen Vortrag gehört von der Versicherung, dass die grundsätzlich mindestens um 10 überschritten werden durchschnittlich. Haben Sie da Ihre eigenen Messungen auch durchgeführt? Sind Sie da zu anderen Werten gekommen?
Also wir haben eine Messung durchgeführt. Ja, ich hatte diese eine Grafik auch kurz aufgelegt, wo wir gezeigt haben, wie für unterschiedliche Bereiche, verkehrsberuhigter Bereich, Tempo-20-Zone und diesem Schweiz-Österreich-Beispiel die Geschwindigkeiten sind. Ich kann nur sagen, wenn Sie, ich hatte dieses Beispiel Bad Rothenfelde ja gezeigt, also dieses neue Beispiel Bad Rothenfelde gezeigt, und dort ist es so, wir haben die Geschwindigkeitsmessung gemacht und das hat man jetzt wahrscheinlich im Video erkannt, durch diese Art der Gestaltung und die Einrichtung einer 20-Zone sind die Geschwindigkeiten, liegen jetzt alle so im Bereich 18 bis 24, so nach denen. Das heißt, die Geschwindigkeiten kriegt man runter, wenn man eine entsprechende Gestaltung hat. Und das ist nur dann möglich. Also Sie können nicht irgendwie eine Straße, die Hochborde hat und breit ist, da eine 20-Zone-Schild dran stellen und darauf hoffen, dass sich dieses Geschwindigkeitsniveau anstellt. Das wird nicht passieren.
Vielen Dank, Herr Schabach, und dann gibt es Kaffee.
Ja, zur Kleinigkeit zur Maaßenstraße. Wir waren selbstredend relativ von Anbeginn an im Zusammenhang mit der Schaffung dieser Begegnungszone, was bislang der einzige Versuch in Berlin ist, zwei weitere stehen an, beteiligt. Und wir haben auch sehr, sehr viel mit Planern, mit dem Bezirksamt und ich weiß gar nicht mit wem noch alles gesprochen, weil wir uns ja auch nicht komplett verweigern wollten. Inzwischen sagen uns unsere Mitglieder aber, und zwar noch bevor jetzt das Projekt im Laufe dieses Jahres dann erstmals evaluiert werden soll, ich gehe da nicht mehr lang. Ja, also zum einen ist der ganze ehemalige Gehwegbereich im Sommer über vollgestellt mit irgendwelchen Straßenmöbeln beziehungsweise Möbeln von kleinen Gewerbetreibenden. Und zum anderen traue ich mich nicht, auf der Straße zu laufen, weil Unsicherheit, wer Sicherheit oder umgekehrt hat, immer noch damit zu tun, dass man sieht, wo aus Sicherheit Unsicherheit wird. Ja, also das Grundprinzip Blickkontakt ist ja in unserem Fall aufgegeben. Und Sie reden mir zu häufig von Sehbehinderten, wo Sie eigentlich gewissenhafter darüber nachdenken müssten, ob Sie nicht Blinde sagen müssen. Und dann noch eins zu den Fachleuten. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Optiker und sagt, Also der Augenarzt ist dazu da, das kranke Auge zu heilen. Dass er glaubt, er versteht, was vom Sehen ist, schon eigentlich zu viel. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn er auch noch glaubt, dass er vom Nichtsehen was versteht, dann ist er auf jeden Fall falsch. Weil das erleben wir ja jeden Tag. Und gute Augenärzte, die maßen sich auch nicht an, etwas von Blindheit verstehen zu können. Und schon gar nicht davon, wie man mit Blindheit im Leben zurechtkommt, ohne Augenschmerzen oder Ähnliches bekämpfen zu müssen, wo es also ums Leben an sich geht. Also von daher suchen sich vielleicht doch beim Planen Fachleute, die ihr Fach verstehen und nicht einen Doktortitel am Wams haben.
Oh ja, es gibt aber auch Leute mit Doktortiteln.